Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie bis zum 31. Oktober jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meterband empfangen. Ab dem 1. November werden wir auf der Winterfrequenz 5940 kHz im 49 Meterband erreichbar sein. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 30. Oktober 2021, gleich dem 8. Orban 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Die Erhaltung des Weltkulturerbes – Teil 2«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Teheran verurteilt neue US-Sanktionen gegen juristische und natürliche Personen. Russland: Druck auf Iran funktioniert bei Atomgesprächen nicht. Und Iran. Das hässliche Gesicht des Terrorismus kann nicht mit wertloser Rhetorik beschönigt werden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Teheran verurteilt neue US-Sanktionen gegen juristische und natürliche Personen. Wenige Tage vor der Wiederaufnahme von Atomverhandlungen in Wien hat die US-Regierung neue Sanktionen gegen einige juristische und natürliche Personen verhängt. Das US-Finanzministerium gab am Freitag Strafmaßnahmen gegen 2 Unternehmen sowie 4 Personen bekannt, denen eine Unterstützung des Drohnenprogramms der einflussreichen Eliteeinheit zur Last gelegt wird. Das Finanzministerium nannte dabei 4 Personen und 2 Unternehmen in den iranischen Städten Isfahan und Qom benannt, darunter die Kimyar Parsivan GmbH und Ojpados Mordo Nafar sowie einen omanischen Tanker mit liberianischer Flagge, die auf die Sanktionsliste dieses US-Ministeriums gesetzt worden sind. Iran und verbündete Extremisten hätten Drohnen genutzt, um US-Truppen, unsere Partner und die internationale Schifffahrt anzugreifen, behauptete Vizefinanzminister Wali Erdemeo. Das iranische Außenministerium wies Washingtons neue Vorwürfe gegen Teheran zurück und erklärte, dieser Druck und diese Sanktionen werden die Entschlossenheit der Islamischen Republik Iran bei der Verteidigung der Sicherheit und des Friedens des stolzen Volkes von Iran nicht beeinträchtigen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, verurteilte am Freitagabend das jüngste Vorgehen des US-Finanzministeriums gegen iranische Einzelpersonen und Unternehmen und erklärte, die neuen Sanktionen spiegeln das völlig widersprüchliche Verhalten des Weißen Hauses wider. Eine Regierung, die vorgebe, zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA Atomabkommen zurückkehren zu wollen, sich zugleich jedoch der gleichen Methode ihrer Vorgängerregierung, also Trump-Regierung, hinsichtlich der Sanktionen bediene, sende eine nicht wirklich glaubwürdige Botschaft, unterstrich Khatibzadeh. Die verschiedenen Regierungen in diesem Land hätten gezeigt, wie unfähig sie seien, die Realitäten der Islamischen Republik Iran zu verstehen, fügte der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran hinzu. Khatibzadeh sagte dazu weiter: Solche US-Aktionen, die eine Fortsetzung der gescheiterten Politik des maximalen Drucks der Trump-Administration sowie eine Beibehaltung der illegalen und grausamen Sanktionen dieses Landes darstellten, hätten bislang keines der abgesteckten Ziele erreicht. Sie würden auch der beiden Regierung keine Errungenschaft und keine Erfolge bringen. Die Sanktionen werden weiter verhängt und eine bereits gescheiterte Politik wird fortgesetzt, obwohl die Regierung von Joe Biden die Politik des maximalen Drucks von Präsident Donald Trump kritisiert und für eine Rückkehr in den JCPOA plädierte. Russland. Druck auf Iran funktioniert bei Atomgesprächen nicht. Laut dem Botschafter der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen werde der Druck auf die Islamische Republik Iran, um den Beginn der Verhandlungen über einen umfassenden gemeinsamen Aktionsplan zum iranischen Nuklearprogramm, JCPOA, zu beschleunigen, erfahrungsgemäß nicht funktionieren. Bei einer Pressekonferenz am Freitag in New York äußerte Wassili Alexejewitsch Nebensia, Russlands UNO-Botschafter, seine Zufriedenheit über das Interesse der US-Regierung an einer Rückkehr zum internationalen Atomabkommen mit Iran und betonte, die Iraner würden von den USA dafür kritisiert, dass sie sich für die Wiederaufnahme von Atomgesprächen nicht beeilten, aber dieser Druck werde nicht funktionieren. Auch das russische Außenministerium gab gestern eine Erklärung heraus, in der es zu weiteren Bemühungen um eine Lösung der Situation um das iranische Nuklearprogramm aufrief. Russlands stellvertretender Außenminister Sergei Ryabkov hat sich am Freitag in Moskau mit dem stellvertretenden iranischen Außenminister Ali Boredikani getroffen, teilte das russische Außenministerium in dieser Erklärung mit. In der Erklärung hieß es, der Schwerpunkt des Treffens lag auf den Aussichten multilateraler Bemühungen zur Wiederbelebung des umfassenden gemeinsamen Aktionsplans zum iranischen Nuklearprogramm. Boredikani erläuterte die Ergebnisse des Besuchs der iranischen Delegation in Brüssel in einem Interview mit einem Reporter des Russia Today Network am Freitag und sagte, unser Ziel in den Verhandlungen mit den G4+1 ist es, die illegalen und repressiven US-Sanktionen gegen Iran aufzuheben. Daher haben wir mit der europäischen Seite über die Bedingungen, die unseren Anforderungen entsprechen und zum greifbaren Ergebnissen führen, gesprochen. Er sagte, Fortschritte bei den Atomgesprächen hingen von der Bereitschaft der anderen Seite ab, illegale Sanktionen aufzuheben. Die Verhandlungen Anfang der Woche in Brüssel mit dem Vizeaußenbeauftragten der Europäischen Union, Enrique Mora, waren sehr konstruktiv und wir haben uns auf die Wiederaufnahme der Atomverhandlungen im November geeinigt, teilte der Vizeminister und zukünftige Leiter der iranischen Atomdelegation in Wien mit. Iran wollte vor der offiziellen Wiederaufnahme der Atomverhandlungen Beratungen über verbliebenen Differenzen führen, um so ergebnisorientierte Verhandlungen zu ermöglichen. Bisher wurden in Wien 6 Gesprächsrunden zwischen den Vereinigten Staaten und anderen JCPOA-Parteien außer Iran geführt, um die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Nukleardeal zu erleichtern. Iran. Das hässliche Gesicht des Zionismus kann nicht mit wertloser Rhetorik beschönigt werden. Die Vizebotschafterin der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen hat die Anschuldigungen des Vertreters des israelischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran in Bezug auf die Menschenrechte als haltlos zurückgewiesen. In einer Rede vor der UN-Generalversammlung am Freitag sagte Zahra Eshadi zum Jahresbericht des Menschenrechtsrats, das hässliche Gesicht von Zionismus, Rassismus und Apartheid kann nicht mit wertloser Rhetorik übertüncht werden. Es sei kein Geheimnis, dass das israelische Kindertötungsregime, egal wie sehr es versuche, haltlose Anschuldigungen gegen Iran zu erheben, seine Verbrechen, die täglich gegen das unschuldige Volk Palästinas begangen würden, nicht verbergen könne, fügte Eshadi hinzu. Die iranische Diplomatin erklärte, die Regierung der Islamischen Republik Iran beharre erneut darauf, dass die instrumentelle und selektive Nutzung der Menschenrechte und die Annahme eines dualen Ansatzes ein für alle Mal aufgegeben werden und stattdessen den Menschenrechtsmechanismen wie UPR Achtung geschenkt werden muss. UPR ist im Jahr 2006 vom Menschenrechtsrat geschaffen worden. mit der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung, Universal Periodic Review, kurz UPR, wird untersucht, ob Menschenrechte in einzelnen Staaten mehr wert sind als das Papier, auf dem sie stehen. Alle 5 Jahre berichtet jeder der 193 Staaten der Vereinten Nationen über die Umsetzung seiner menschenrechtlichen Verpflichtungen. Die Islamische Republik Iran erfülle ihre internationalen Verpflichtungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte auf globaler Ebene, konzentriere sich jedoch darauf, dem iranischen Volk zu dienen, das demokratische Regierungssystem zu vertiefen und die Menschenrechtserrungenschaften des Landes zu institutionalisieren, unterstrich die Vize-Botschafterin der Islamischen Republik bei den Vereinten Nationen. Ashadi fuhr fort: Die Welt erlebt weiterhin einseitige Nötigungsakte, die alle den Zielen und Prinzipien der UN-Charta, dem Völkerrecht, dem Multilateralismus und den grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen zuwiderlaufen. Sie fügte hinzu: Gewalttätige Zwangsmaßnahmen sollen verhindern, dass Menschen Zugang zu den benötigten Medikamenten erhalten und die Ressourcen Irans während der COVID-19-Epidemie zerstören. Die Regierung der Islamischen Republik Iran möchte die wichtige Rolle des Menschenrechtsrats bei der Behandlung und Bekämpfung der bösen Wellen von Rassismus, gewalttätigem Extremismus und Terrorismus hervorheben, erklärte Ashadi. Die USA belegen 2 Geschäftsleute und ein Mitglied des libanesischen Parlaments mit Sanktionen. Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag Sanktionen gegen 3 Libanesen verhängt, die der libanesischen Hisbollah nahestehen. Das US-Finanzministerium teilte in einer Erklärung mit, es habe Jihad al-Arab und Danny Khoury, 2 libanesische Geschäftsleute, sowie Jamil al-Sayed, ein Mitglied des libanesischen Parlaments, in seine Sanktionsliste aufgenommen. Das US-Finanzministerium wirft ihnen Korruption und Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit im Libanon vor. Das US-Finanzministerium hat wiederholt Sanktionen gegen Personen und Organisationen verhängt, die der Hisbollah im Libanon nahestehen. Die USA und das israelische Regime haben ihre Bemühungen verstärkt, den Druck auf die Bewegung nach dem Erfolg der libanesischen Hisbollah bei der Bekämpfung terroristischer Gruppen in der Region zu erhöhen. Das US-Finanzministerium warf den von den US-Sanktionen betroffenen Personen vor, der Hisbollah Dutzende Milliarden Dollar über das Finanzsystem sowie als Bargeld beschaffen zu haben. Washington hat wiederholt, libanesische Persönlichkeiten wegen angeblicher Verbindungen zu der Gruppe auf seine Sanktionsliste gesetzt, um die Popularität der Hisbollah im Libanon zu schmälern. Die libanesische Hisbollah spielt als wichtiges Mitglied der Widerstandsfront eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung amerikanisch-zionistischer Verschwörungen und Aktionen in der Region. Libanon bedauert Entscheidung Saudi-Arabiens, seinen Botschafter abzuziehen. Der libanesische Premierminister Najib Mikati hat die Entscheidung Saudi-Arabiens, seinen Botschafter aus Beirut abzuberufen, sowie den libanesischen Botschafter aufzufordern, Riad binnen 48 Stunden zu verlassen, bedauert. Mikati sagte gestern in Beirut: Wir haben uns immer gegen jede Beleidigung Saudi-Arabiens ausgesprochen und in der Erklärung des Ministerrats betont, dass der Versuch, die historischen Beziehungen zwischen dem Libanon und seinen arabischen Brüdern wiederherzustellen, eine unserer Prioritäten ist. Er fügte hinzu: Wir haben auch unseren Wunsch betont, die Beziehungen zwischen dem Libanon und den Mitgliedstaaten des Kooperationsrats des Persischen Golfs zu stärken. Wir haben vor 2 Tagen auch bekannt gegeben, dass die Äußerungen von Informationsminister George Kordahi vor seinem Amtsantritt nicht die Meinung der Regierung sind, sagte Mikati. Wir betonen auch die Beziehungen zwischen dem Libanon und den Mitgliedsländern des Kooperationsrats des Persischen Golfes und äußerten die Hoffnung, dass die Beziehungen zwischen dem Libanon und Saudi-Arabien, insbesondere die Beziehungen zwischen dem Libanon und den arabischen Ländern, gestärkt werden. Saudi-Arabien rief am Freitagabend seinen Botschafter aus Beirut zurück, um gegen Äußerungen des libanesischen Informationsministers George Kardahi zu protestieren, dass die Invasion des Jemen ein vergeblicher Krieg gewesen sei. Khodahi verurteilte letzte Woche im Programm Parlement Shab, Parlament der Nation, von Al Jazeera den saudisch geführten Krieg gegen den Jemen. Er stellte fest, dass sich die Houthis im Jemen gegen die aggressiven Aktionen Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate wehren. Unmittelbar danach riefen Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate die Botschafter aus Beirut zurück. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13, Mashhad und Isfahan jeweils 14, Shiraz 18 und Pandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Hören Sie nun unser erstes Musikstück, Shalizar, Reisfeld, vorgetragen von Mohammad Nuri.
شکفته غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران، سنبول میرخصد به ناز با سرود شالیکاران. شالیزار سبز و بیدار، پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک عطر مهتاب، عطر تازه امیده. آه لای لایی لای لایی، شالیزار امید مایی. لای لایی لای لایی، شالیزار نور خدایی. مهتاب شالی می رود تا سهر بیاید، شالیزار در انتظار تا که خورشید در بیاید. شالیزار سبز و بیدار، پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک عطر مهتاب، عطر تازه امیده. شالیزار امید مایی. لای لایی لای لایی، شالیزار نور خدایی.
کوچ کنیم از دیار خوب خون. وای خدا نزا بشینه خاک غریبی بهمون، خون میدون روی خاکم خاک خمونای تلایه، جون میدون غم ندارم بالا سرمون یه خدایا. لای لایی لای لایی چه خوش ولات خمون، لای لایی لای لایی دشمنو میبینم پشیمون. خون بستم میکشم بروی دشمن، مخم با اسب کرم میتازم بسوی دشمن. اسب پی زین و برگم یار قشنگم توفنگم، چکمه با شمشیرم قطار قطار فشنگم. لای 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 چه خوش ولات خون، لای 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 دشمنو میبینم پشیمون.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Ein sehr magerer, schwacher Mann kam zu einem Heilkundigen. Alle hatten ihm diesen Arzt empfohlen und der Kranke hoffte von ihm geheilt zu werden. Jedoch der Arzt stellte fest, dass dieser Mann eine unheilbare Krankheit hat und bald tot sein wird. Da dachte er bei sich, das darf ich ihm nicht sagen, denn dann wird er aus lauter Gram noch schneller sterben. Er überlegte, was zu tun sei. Schließlich sagte er sich, warum soll der Arme nicht bis zu seinem Tode noch ein paar schöne Tage verbringen? Und so empfahl er seinem Patienten, »Hör, du hast ein altes, eigenartiges Leiden. Das lässt sich nur heilen, wenn du keine Diät machst. Du sollst daher essen und trinken, worauf du gerade Lust hast, und alles tun, wonach es dir verlangt. Anderenfalls wird es dir schlechter gehen.« Der Kranke war erfreut und dachte, seine Krankheit könne ja gar nicht so gefährlich sein. Er bat um den Segen Gottes für den Heilkundigen, bedankte sich und ging. Das Erste, wozu er Lust verspürte, war ein Spaziergang zum Fluss. Er wollte sich ans Wasser setzen und die Schönheit der Natur genießen. Zufällig Zufällig saß gerade ein Sufi am Ufer und schaute auf den Fluss. Es war ein beliebter Mann. Als der Kranke dessen glatten weißen Nacken erblickte, überkam ihn der Wunsch, fest auf diesen Nacken zu schlagen. Er wunderte sich selber über dieses eigenartige Verlangen. Doch sofort fiel ihm der Ratschlag des Arztes ein und er sagte sich, »Was bleibt mir anderes übrig? Der Arzt hat doch gesagt, dass ich alles tun muss, was mir das Herz befiehlt. Anderenfalls werde ich noch kranker.« Und schon hatte er dem ahnungslosen Sufi am Flussufer einen kräftigen, klatschenden Nackenschlag verpasst. Der Sufi sprang erschrocken auf. Er schrie, »Mensch, bist du krank, dass du mich schlägst?« Der Kranke bekam es mit der Angst zu tun. Der Sufi wollte handgreiflich werden, aber dann bemerkte er, wie schwach sein Gegenüber ist und dachte, ein einziger Faustschlag könnte ihm den Rest geben. Er ist krank und deshalb hat er das gemacht. Er sagte, »Du schlägst einen Unschuldigen. Hast du keine Angst vor Strafe?« Da erzählte ihm der Kranke, was ihm der Arzt gesagt hatte. Der Sufi amüsierte sich. »Was soll das denn für eine Behandlung sein, die dich dazu bringt, anderen ein Unrecht anzutun?« Dann dachte er bei sich, »Wenn ich diesem Mann verzeihe, wird er noch andere schlagen. Ich sollte ihn lieber vor den Richter bringen.« Diese Geschichte aus dem Masnavi von Molavi Rumi setzen wir beim nächsten Mal fort. Nun das heutige Sprichwort, nämlich Eskandar Shoh Darat. Eskandar, so heißt der griechische Feldherr Alexander auf Persisch, hatte viele Gebiete erobert. Er hatte zahlreiche Häuser und Paläste in Brand gesteckt und viele Unschuldige getötet. Alle fürchteten ihn. Denn wehe, wenn er zornig wurde. Deshalb mochte ihn normalerweise keiner zu Gesicht bekommen. Aber viele hatten bereits Eskandar gesehen und die ihn nicht gesehen hatten, hatten erfahren, dass er immer einen Helm oder eine Kopfbedeckung trug. Sogar die Höflinge hatten Eskandar nie ohne Helm auf den Kopf gesehen. So gab der Helm von Eskandar ein Rätsel auf. Alle hätten gerne gewusst, warum dieser Feldherr selbst im Schlaf seine Kopfbedeckung nicht ablegt. Einer meinte, er hat keine Haare auf dem Kopf. Ein anderer sagte, es ist doch keine Schande, eine Glatze zu haben. Viele haben eine Glatze und setzen sich dennoch keinen Hut auf. Ein anderer spekulierte, sicher hat er eine Wunde auf dem Kopf, die nicht abheilt. Ein vierter meinte sogar, aus seinem Kopf kommt eine Schlange und er möchte nicht, dass die Leute das merken. Aber keine der Vermutungen der Leute stimmten. Weder war dem Eskandar eine Schlange aus dem Kopf hervorgekrochen, noch war er kahlköpfig. Eine Kopfwunde hatte er auch nicht. In Wahrheit hatte Eskandar Hörner. Auf seinem Kopf waren zwei kleine Hörner. Wenn die Leute diesen beiden Hörner gesehen hätten, hätten sie gedacht, dass er ein Tier ist und deshalb trug er immer seinen Helm. Und außer ihm wusste nur noch ein einziger anderer Mensch von der Geschichte. Das war sein Privatfriseur.
Immer wenn dem Eskandar die Haare zu lang geworden waren, rief er seinen Friseur herbei. Er nahm ihn in eine abgelegene Kammer mit. Dort lüftete er seinen Helm und befahl ihm, sein Haar zu kürzen. Dann kehrte er wieder mit dem Helm auf dem Kopf zu seinen Höflingen zurück. Allen war klar, dass der Haarschneider weiß, weshalb Eskandar immer seinen Kopf bedeckt hält. Einige der Höflinge und Minister versuchten, ihn auszufragen. Aber der Haarschneider hatte große Angst vor Eskandar und so verriet er kein Sterbenswörtchen. Eskandar hatte ihm immer wieder eingeprägt. Nur du und ich wissen von den Hörnern auf meinem Kopf. Ich selber werde es keinem sagen, und wenn es jemand erfährt, weiß ich genau, dass du es weiter erzählt hast. Dann werde ich sowohl dich töten als auch deine Familie ausrotten. Der Haarschneider erzählte also niemandem etwas. Wochen und Monate lang bewahrte er das Geheimnis für sich. Aber das war gar nicht einfach und so passierte schließlich, was nicht passieren durfte. Angesichts der vielen Leute, die nur darauf warteten, dass der Haarschneider das Geheimnis lüftet, konnte er es schließlich nicht mehr aushalten. Es musste aus ihm heraus. Schon immer hatte er sich gewünscht, ach, wäre ich doch nie der Privatfriseur des Eskandar und wüsste von gar nichts. So kam es, dass der Haarschneider von Eskandar sich sehnlichst wünschte, einmal richtig herauszuschreien, dass Eskandar Hörner hat. Eines Tages erblickte er auf seinem Weg durch Gärten und Felder einen Brunnen, der mit hohem Schilfrohr umgeben war. Das Schilfrohr war mannshoch. Den Haarschneider beschäftigte gerade wieder der Gedanke daran, dass er das Geheimnis von dem Helm des Eskandar loswerden müsste. Und so kam er auf die Idee, es in den Brunnen hineinzuschreien. Das tat er dann auch. Er beugte sich herab und schrie gleich zweimal, »Eskandar hat Hörner! Eskandar hat Hörner!« Der Halsschneider beugte sich wieder zurück. Nun war es geschehen, er zitterte am ganzen Leib. Aber irgendwie fühlte er sich auf einmal so richtig erleichtert. Sorgsam schaute er sich um sich herum. Nicht, dass jemand in der Nähe war. Nein, es war niemand da und keiner hatte ihn gehört. Er atmete auf. Tatsächlich war auch niemand in der Umgebung, der die Stimme des Haarschneiders gehört haben könnte. Dennoch kam das Geheimnis an den Tag. Als nämlich der Flötenspieler, der sich eine neue Flöte anfertigen wollte, ein gutes Schilfrohr an diesem Brunnen abschnitt und hineinblies, hörte er keine Flötentöne herausklingen, sondern den Satz »Eskandar Schochterat«, »Eskandar hat Hörner«. Und heute sagt man immer, wenn man jemand daran erinnern will, wie wichtig es ist, ein Geheimnis zu bewahren, »Eskandar Schochterat«, »Eskandar hat Hörner«.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Hören Sie nun unser zweites Musikstück mit dem Titel Sogyand, Versprechen, gesungen von Mohammad Mohtamedi.
بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من آتش بر هستی من چشم انتظارت شاید یک شب بیایی دردا تنها جای تنها بگذشته بی تو شبها در حسرت ها جدایی عاشقی گم کرده ره بی آشیانم مانده بر جا آتشی از کاروانم زین پس محزون و خاموشم عشقت خاکسترم کرد در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد نشکفته پرپرم کرد
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Erhaltung des Weltkulturerbes, Teil 2.
Kinder sind die Erben der Zukunft und brauchen noch mehr als wir Wissen über ihre Vorfahren. Sie sollten mit dem alten Erbe der Menschheit vertraut werden. Es sind Wege zu finden, wie im Bildungswesen eine Verbindung der Kinder zur Geschichte hergestellt werden kann. Die Kindheit wird je nach Kultur verschieden definiert. Jede menschliche Gemeinschaft schreibt dem Kind und der Kindheit ein besonderes Verhalten zu. Trotz der kulturellen Vielfalt ist die Kindheit jedenfalls für alle Gesellschaften ein wichtiges Thema. Dies hat zwei elementare Gründe. Erstens sind Kinder ein Teil der Bevölkerung, der beachtet werden muss. Und zweitens werden sie schnell zu den Erwachsenen in der Gesellschaft gehören. Kinder sind sozusagen der genetische, kulturelle und soziale Vorrat einer Gesellschaft und sollen die kulturelle und soziale Identität ihrer Väter wahren und an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Die UNO hat daher nach Bildung der Konvention für die Unterstützung des Weltkulturerbes und internationalen Naturerbes eine angemessene diesbezügliche Aufklärung aller Bevölkerungsschichten und insbesondere der Kinder gefordert. Der wichtigsten Wege, um Kinder mit dem Kulturerbe und dessen Wahrung vertraut zu machen, besteht in dem Geschichtsunterricht. Die Kinder müssen wissen, woher sie kommen,
wie ihre Geschichte aussieht und welches Erbe ihnen die vorherigen Generationen hinterlassen haben. Mit Hilfe der Geschichte können Kinder die Beziehungen in der modernen Welt verstehen und sehen, wie das heute unter dem Einfluss des Gestern zustande gekommen ist und was sie aus dem Gestern für die Zukunft lernen können. Sie lernen kritisch zu denken, wenn sie die Geschichte kennen und die Gegenwart mit ihr vergleichen. Die Geschichte spornt Kinder an, genauer zu beobachten. Geschichte ist spannend für Kinder und erweckt die kindliche Neugier, und so kann die Geschichte erfolgreich zum rationalen, sozialen und moralischen Wachstum von Kindern und Heranwachsenden beitragen. Damit Kinder mit zunehmendem Alter sich für die Geschichte, insbesondere für das Kulturerbe, interessieren, müssen die Lehrer schon früh aktiv werden. Die Übermittlung von Wissen und Erklärung von Begriffen für Kinder kann dann nachhaltigen Erfolg bringen, wenn die Kinder aktiv am Lernprozess mitbeteiligt werden, zum Beispiel indem es ihnen ermöglicht wird, sich selber aus verschiedenen Quellen über die Geschichte zu informieren. Der Lehrer kann seinerseits neben dem Unterricht aus dem Schulbuch den Kindern auch praktische Aufgaben geben, bei denen sie selber ein Thema näher erforschen und Informationen zusammenstellen. Hier ein Beispiel. Seit Jahren wird in der New Yorker Dalton-Schule ein derartiges Projekt durchgeführt. Und zwar arbeiten die Schüler der 3. und 6. Lehrstufe an dieser Schule zusammen mit dem Archäologen Dr. Neil Goldberg an einem Projekt über einen bestimmten Zeitabschnitt in der Geschichte. Zum Beispiel sollen die Schüler das Modell einer antiken Stadt, welches Goldberg angefertigt und überdeckt hat, freilegen, und nachdem sie es freigelegt haben, sollen sie über diese Stadt diskutieren und mehr über ihre Geschichte erfahren. Goldberg sagt: "Parallel zu den Ausgrabungsarbeiten zwecks Freilegung des Modells verwende ich die Hälfte des Unterrichts auf das Studium von Literatur und Mythologie und alles, was den Schülern hilft, eine Antwort auf ihre Fragen zu finden. Ich zeige ihnen quasi nur den Weg und sie selber vertiefen sich in die Arbeit." In der Tat ist sich dieser Dozent bewusst, dass die Grundstufe eine sehr wichtige Lehrstufe ist. Die Schulkinder sind dann in einem Alter, wo die Grundlagen der menschlichen Persönlichkeit Gestalt annimmt und der Unterricht über das Kulturerbe eine wichtige Rolle für den Gedanken, dieses Erbe zu erhalten, spielt. Außerdem werden auch die Eltern und andere Mitglieder der Familie gleichzeitig auf die wichtigen Grundsätze für den Erhalt des Kulturerbes aufmerksam gemacht. Der Unterricht für Kinder ist aus Sachverständigensicht wegen zwei Gründen so wichtig. Erstens, weil die Kinder im Unterricht leichter empfänglich für Wissen sind, und zweitens, wegen der tieferen Wirkung des Gelernten auf sie. Daher ist das in der Kindheit Gelernte beständiger und nicht so einfach zu zerstören. Spiele sind ein Teil des Kulturerbes des Menschen und Kinder spielen gerne. Für sie ist das Spielen so wichtig wie das Arbeiten für die Erwachsenen. Kulturell gesehen unterscheiden sich die Spiele, die in den verschiedenen Gesellschaften üblich sind, denn die Bräuche und sozialen Grundlagen sind ja verschieden. Spiele können jedenfalls die zukünftigen sozialen Beziehungen des Kindes formen und es auf das Leben vorbereiten. Anthropologen haben die Verbreitung von Spielen und Spielzeug und ihre Rolle bei der Kulturgestaltung und als Lernmethode und zur Rekonstruktion von kollektiven Werten untersucht. Spiele und spielerische Aktivitäten haben eine große erzieherische Wirkung auf Lehre und Erziehung von Kindern. Sie sind in Wahrheit ein Lerntraining für das Erwachsenenalter und stärken die körperlichen und geistigen Fertigkeiten des Kindes. Das Spiel dient als ein Ansporn, um das Kind in die Gesellschaft einzuführen und ihm Normen und Normverstöße zu zeigen und dieses Wissen später an die darauffolgende Generationen zu vermitteln. Die Kinder lernen durch das Spiel die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen. Sie lernen durch das Spiel Verhaltensschemen, die sie im Erwachsenenalter anwenden können. Somit wird klar, dass Spielen nicht nur dem Zeitvertrieb gilt, sondern es kann als Mittel für Lernmodelle herangezogen werden, die der Erziehung einer verantwortungsbewussten Generation dienen. Das Spielen ist wie eine Brücke zwischen den Generationen und unter Anwendung des Spiels können Erwachsene Kindern auch beibringen, wie sie das Kultur- und Naturerbe schützen können. Das Erzählen von Geschichten ist eine kreative Sprachform. Der Erzähler muss durch seine Wortwahl und Änderung des Tons Spannung erzeugen und Interesse hervorrufen. Ein versierter Erzähler gibt dem Hörer die Möglichkeit, seine Fantasie mitspielen zu lassen. Erzählungen können mit Musik oder Puppenspiel oder Gedichten oder Scherzen ausgeschmückt werden. Beim ersten Schritt muss sich der Erzähler in den Hörer hineinversetzen und beim zweiten Schritt festlegen, was er ihm mit seiner Erzählung sagen will und anderen Kulturen Bekanntschaft schließen und verstehen lernen. Auf diese Weise kann das Kind dank der Bekanntschaft mit der Kultur und ihren äußeren Formen in der Familie, der Gesellschaft und auf der Welt Beziehungen zu den Menschen in seinem Umfeld anknüpfen. Fachleute sagen, dass Kinder durch Erzählungen und Märchen viele Wahrheiten und Erfahrungen des Lebens kennenlernen und von den Charakteren der Geschichten beeinflusst wurden. Durch Geschichten werden ihr Begriffs- und ihr Sprachvermögen gestärkt und dank vermehrter Kreativität und Sprachfertigkeit können sie problemlos mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen. Wenn ein Kind dank Erzählungen die Kulturen und Bräuche anderer Länder kennenlernt, wird es offen für die Menschen in anderen Ländern. Es ist gut, wenn ein Kind Geschichten aus anderen Ländern hört. So vergrößert sich sein Gesichtskreis für das geschichtliche und kulturelle Erbe. Schließlich muss auch das Verantwortungsbewusstsein im Kind gestärkt werden, nämlich die Bereitwilligkeit, eine Pflicht zu übernehmen. Es lassen sich zwei Arten vom Pflichtgefühl unterscheiden. Das erste ist ein Pflichtgefühl für den persönlichen Bereich innerhalb der Familie. Das Kind erlernt in den ersten Jahren Pflichten wie das Zähneputzen und Händewäschen und das Anziehen. Einige Eltern meinen, das genüge schon. Aber Psychologen sagen, dass Kinder zu Hause noch weitere Pflichten übernehmen sollen, damit sie soziales Verantwortungsgefühl erlernen. Die Kinder müssen von Anfang an lernen, dass sie gegenüber anderen Pflichten haben. Kinder sollen sowohl ihre Bedürfnisse als auch ihre Ziele kennen. Kinder werden dann einmal eine verantwortungsbewusste Person, wenn sie sowohl ihre eigenen Ziele im Auge behalten, als auch die Bedürfnisse der anderen berücksichtigen und entsprechend behandeln. Kinder sind flexibel und werden so werden, wie wir sie formen. Wenn wir ihnen die Geschichte beibringen und sie lehren, dass sie das Kulturerbe schützen müssen, werden sie als Erwachsene Verantwortung gegenüber der Zukunft des Kulturerbes und der Geschichte verspüren.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB, Pars Today, German, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB Pars Today Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Thank you.